Es ist doch nicht meine Verantwortung als Unternehmen, dafür Sorge zu tragen, dass es dem Mensch gut geht. Ich gebe ihm einen Arbeitsplatz und er hat eine Funktion, er hat eine Rolle, ein Rollenprofil und das hat er zu erledigen. Und um sich gut zu fühlen, naja, dafür hat er doch Freizeit. Und das ist genau die falsche Denke.
Hallo und herzlich willkommen zum Empathie-Schenker, dem Podcast für mehr gegenseitiges Verständnis in unserer Gesellschaft. Mein Name ist Sebastian Kremser und ich höre meinen Gästinnen und Gästen zu, um zu verstehen, was sie bewegt. Heute höre ich Sebastian zu. Er erzählt von seinen 20 Jahren Berufserfahrung in der Kompetenzentwicklung. Er appelliert, mutig zu sein und auszuprobieren, den Fokus auf die Menschen statt auf die Aufgaben zu richten. Ohne zu wissen, was dann passiert, aber um herauszufinden, was sich dadurch verändert. Denn nachhaltige Kompetenzentwicklung ist wichtig. Und diese entsteht, wenn wir uns fragen, was die Menschen brauchen, die Ergebnisse produzieren. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, Sebastian. Schön, dass du hier beim Empathie-Schenker heute bist. Und meine Frage, wie immer am Anfang, womit bist du da? Was ist dein Anliegen? Was ist dein Thema? Was bewegt dich? Womit möchtest du gerne gehört werden?
Ja, vielen lieben Dank, Sebastian. Ich freue mich sehr, sehr, hier bei dir in deinem Empathie-Schenker-Podcast teilnehmen zu dürfen, zumal ich die Idee großartig finde. Und das ist auch so ein bisschen mein Thema. Und deswegen freue ich mich, dass das so gut passt. Vielleicht als Hintergrund, warum das so ein Thema für mich ist. Ich bin seit über 20 Jahren in dem Trainings- und Coachingsbereich unterwegs. Und trotz all der Entwicklungen, die wir in diesem Bereich gemacht haben, stelle ich immer wieder eine Sache fest. Und zwar, dass es gerade, wenn es um Kompetenzentwicklung geht, eine Sache immer, naja, von der Priorität sekundär betrachtet wird, nämlich der Mensch dahinter. Und das ist gerade so im Business-Kontext immer der Fall. Es geht ganz häufig um Ziele, um Verhaltensweisen. Und die werden dann Menschen aufoktroyiert, weil irgendjemand entscheidet, dass das vielleicht für das Unternehmensziel oder sonst was die richtige Verhaltensweise ist, ohne mal zu gucken, ob das überhaupt vom Menschen her das Richtige ist. Und dann werden aus meiner Perspektive unisono Standardprinzipien aufoktroyiert und dann wundern sich die Menschen, dass, wenn es umgesetzt wird, es dann nicht authentisch wirkt. Oder aber dann wundern sich die Leute, die das initiiert haben, dass Menschen es nicht tun. Und dann geht das große Blaming los, das, was ich erlebt habe. Du bist nicht motiviert genug, ich habe dir doch eine klare Ansage gegeben, warum setzt du das nicht um? Und dann passiert die Schuldumkehr. Und das ist etwas, was ich leider immer noch häufig erlebe, anstatt tatsächlich mal den Weg richtig von Anfang an zu gehen. Mal den Menschen in seiner Individualität wertzuschätzen, zu gucken, wo sind seine Stärken, was sind seine Motivatoren, um darauf basierend die richtigen Verhaltensweisen zu entwickeln.
Okay, ich fasse mal zusammen. Also ich habe verstanden, dass du seit ungefähr 20 Jahren mehr oder weniger im Training- und Kompetenzkontext beruflich unterwegs bist und du dort erlebt hast, dass es wichtig ist, ja, das Thema Kommunikation, Zuhören, zu lernen und dann gleichzeitig immer wieder, sage ich mal, oder wiederholt, häufig dann folgende Beobachtung mit einherging, dass dann Standards und Prinzipien irgendwie gelernt wurden, so als ja, Muster quasi, und sich dann Auftraggeber oder Führungskräfte gewundert haben, warum funktioniert das denn jetzt nicht, warum setzen die Leute das nicht um und wir haben euch doch jetzt Trainings bezahlt und warum könnt ihr das nicht, und dann kippt es und dann geht es in Urteile, ihr wollt nicht, ihr seid nicht motiviert, und was dich dabei bewegt ist, ja Leute, wenn wir Kompetenzentwicklungen machen wollen, dann geht es nicht darum, Standards zu lernen und etwas draufzulegen, so als Schablone, sondern zu gucken, was ist denn das, was die Menschen tatsächlich motiviert, was ihre Potenziale sind und was sie brauchen, um sich zu entwickeln, so ungefähr?
Ja.
Okay. Und was ist da bei dir gerade lebendig, wo du gerne gehört werden möchtest?
Ja, ich finde, dass da eine Denkumkehr stattfinden sollte. Gerade wenn es darum geht, das ist ja auch so ein Bereich, es gibt so Standardthemen, die gerade in der Erwachsenenbildung im beruflichen Kontext immer wieder platziert werden und nachgefragt werden und dass es da tatsächlich auch überhaupt keine wirkliche Entwicklung gibt, sondern dass die Templates tatsächlich, die vor 20 Jahren vielleicht mal passend waren, heute noch unisono, fast ohne eine Veränderung oder Anpassung von vielen immer noch gewünscht wird. Und wenn es dann darum geht, mal zu gucken, okay, wie können wir das denn mal für euch passend machen oder mal individualisiert gestalten, um nicht irgendetwas von der Stange zu nehmen, nur weil es günstiger ist, sondern mal wirklich etwas maßzuschneidern, dass dieses neue Outfit auch tatsächlich jedem einzelnen Mitarbeiter passt.
Okay, jetzt nehme ich eine Frustration wahr, dass seit 20 Jahren immer von der Stange der Standardanzug gezogen wird und man 20 Jahre lang quasi die Menschen, die nachkommen, so standardmäßig durch diese Standardthemen durchjagt. Und dir ist wichtig zu sagen, hey Leute, wollen wir das nicht mal weiterentwickeln und drauf gucken, geht es nur um Schema F lernen und Schema F wie eine Maschine umzusetzen oder geht es darum, wirklich Kompetenzen zu entwickeln und sagen, wir setzen uns mal mit uns auseinander und mit dem, was wir hier eigentlich tun.
Ja, genau. Also dieses Verständnis, dass Ergebnisse durch Menschen produziert werden und die Ergebnisse nicht aus dem Off entstehen und dadurch immer die Ergebnisse und die Aufgaben in den Vordergrund rücken, anstatt sich mal die Gedanken zu machen, was brauchen denn die Menschen, die letztendlich das produzieren? Und
Okay.
dadurch werden Menschen auf Ergebnisse reduziert, werden anhand von Zahlen gemessen in Systemen, wo sie vielleicht nicht ihre gesamte Stärke oder Individualität ausspielen können. Und das ist etwas, wo ich mich wundere, dass da tatsächlich immer noch dieses Verständnis da ist, das Ziel ist klar und du hast es zu erreichen. Anstatt mal zu gucken, okay, wer sollte denn da im Fokus stehen? Und da weg von der Aufgabenorientierung, ja, auch das ist manchmal wichtig, aber hin zur Menschenorientierung.
Ja, also wenn ich dir zuhöre, dann kommt bei mir an, dass dich der Mensch bewegt und dass dir die Entwicklung und das der Raum schaffen für Entwicklung von Menschen wichtig ist.
Genau.
Und gleichzeitig erlebst du bei deinen Aufträgen und Kunden, dass es da eher so um dieses Standard geht und was sachlich bilden wir jetzt aus. Und du wünschst dir da einfach im Dialog, im Kontakt mit deinen Kunden auch, hey, wollen wir nicht auch mal darüber reden, was die Menschen brauchen? Und die Organisation natürlich auch, aber dass wir die Menschen in den Blick nehmen.
Ja, genau, dass sich da das Verhältnis so ein bisschen ausgleicht, weil es wird nie nur um den Menschen gehen, wenn es in irgendwelchen unternehmerischen Kontexten ist. Das ist immer noch etwas, was natürlich auch Gewinn erzielen muss manchmal oder Kosten reduzieren muss in gewissen Kontexten. Aber die Balance ist aus meiner Perspektive immer noch nicht ausgeglichen. Und auch das kann ja was ganz Individuelles sein. Das Gute ist, und das erlebe ich auch bei den Unternehmen, die tatsächlich verstanden haben, dass wir da ein Mind-Change brauchen oder dass die Waagschale auf der einen Seite mehr gefüllt werden sollte, dass das automatisch auf die Ergebnisse einzahlt. Also Mittel Zweck, Katze beißt sich selber in den Schwanz, wo setzen wir denn an? Und das ist etwas, was ich festgestellt habe, wenn da tatsächlich das klare Verständnis vorherrscht und wenn Leute das verstanden haben, zahlen sie auf etwas ein, was sie eigentlich nicht erreichen wollen. Aber durch diesen Invest erreichen Sie mehr von dem, was Sie erzielen wollten.
Ja, also die Einladung, hey Leute, ich sag das nicht nur so, sondern ich habe das schon gesehen bei anderen Kunden, es lohnt sich damit auseinanderzusetzen, auch wenn es erstmal anstrengend ist, weil man eine Gehirnschmalz bewegen muss. Und gleichzeitig kommt hintenrum aber mehr raus, weil sich etwas verändert.
Ja. Tatsächlich. Und da ist die Frage, worein investiere ich? Und Investition ist ja immer dadurch ausgezeichnet, dass ich erstmal was reingeben muss, um nachher mehr bekommen zu wollen. Und da ist es aus meiner Perspektive tatsächlich sehr klar, wenn der Invest auf der Menschenseite passiert, dass das nicht nur auf das Betriebsergebnis einzahlt. Das hat so viele andere positive Faktoren. Menschen fühlen sich wohl, bleiben länger in Unternehmen. Fluktuation sinkt, Krankheitsrate geht runter. All diese Themen, eine Loyalität entsteht im Unternehmen, entsteht eine Bindung, ein Gefühl der Zugehörigkeit. Und all das sind dann weitere Faktoren, die dann wieder auf den Unternehmenserfolg einzahlen.
Ja, also quasi wenn ich jetzt mal die Waagschalen aufgreife, dann habe ich jetzt das Bild gerade, dass die Waagschale sehr gut gefüllt ist für Prozesse, Standards, Mechanisierung, Technisierung quasi, da so die ganzen Themen. Und die Waagschale, also das sind so Hard Facts, hört sich das für mich an.
Ja, so ein bisschen. Ne?
Und so diese Soft Skills, Soft Facts, wo so der Mensch ist, dass da das Ungleichgewicht ist und das ist quasi, ja, dass es auch wichtig ist, aus deiner Sicht dort zu investieren, um das wieder in die Balance zu bringen und dann zu gucken, was passiert dann da und du erlebst, dass Menschen sich wohler fühlen und dann da ein Mehrwert auch für die Organisation, das Unternehmen entsteht.
Ja, ganz klar. Also das ist ja ein ähnlicher Ansatz. Also das ist ja ein gängiger Begriff, Work-Life-Balance. Hm. Ich behaupte, es geht nicht nur Work-Life-Balance, sondern es geht tatsächlich um die Balance zwischen Menschen und Aufgaben, Orientierung zu finden.
Ja. Und wenn du für dich solche Aufträge hast, wo das möglich ist, was entsteht dann für dich oder erfüllt sich für dich dadurch?
Also da ist natürlich die Situation, wo ich merke, jetzt kommen die Menschen zusammen, die mit dem gleichen Ethos agieren, dass das gleiche Verständnis vorherrscht und dann tatsächlich eine ganz, ganz engere und vertrauensvollere Beziehung beruflich oder auch sonstiges entsteht. Und das ist natürlich, spüre ich dann auch, was das mit mir macht, dass ich da mit einer ganz anderen Motivation rangehe, dass ich viel kreativer bin und dass ich dann merke, dass in solchen Situationen halt einfach es passt. Und das Gleiche habe ich auf der anderen Seite erlebt, wenn ich dann doch mal, das ist Gott sei Dank schon etliche Jahre her, einfach mal ein Standardtraining umgesetzt habe, dass ich gemerkt habe, du, das bin ich gar nicht. Und das funktioniert nicht. Und das ist für mich der weitere Beleg dafür, guck, was der Mensch braucht und wo er gut ist, um tatsächlich auch dieses positive Gefühl bei ihm auszulösen. Weil wir sind emotionsgetrieben und letztendlich zusammengefasst versuchen wir, positive Emotionen zu sammeln und negative zu vermeiden. Naja, und wenn dann die Rahmenbedingungen dementsprechend stimmen, dann sammle ich positive Emotionen, dann gehe ich gerne zur Arbeit, dann investiere ich gerne. Ja. Wenn es nur darum geht, negative Emotionen zu vermeiden, naja, dann bin ich immer auf Rabachtstellung.
Und das kann sein. Okay, ja, ich habe gehört, dass es aus deiner Sicht wichtig ist, dass wir als Menschen angenehme oder positive Emotionen erfahren, anstatt unangenehme und du den Status quo quasi erlebst, dass die Menschen damit beschäftigt sind, diese unangenehmen oder negativen Emotionen zu vermeiden. Und okay, das ist anstrengend. Du möchtest dazu beitragen, dass Menschen in ein Setup kommen, wo sie entspannt sein können, weil sie vertrauen können und die Sicherheit haben, heute gehe ich zur Arbeit und es wird angenehm.
Genau. Und ich darf sein, wie ich bin. Ich habe meine Verantwortungsbereiche. Mhm. Aber es ist doch völlig in Ordnung, wenn ich mit meiner Persönlichkeit mich dem widme und gucke, wie das für mich das Beste ist, ohne die Ziele aus den Augen zu lassen. Ja. Weil ansonsten sind wir die ganze Zeit, also zumindest so nehme ich das wahr, auf halb acht Stellung und wir fokussieren uns und positionieren unsere Energie darauf, ja, bloß nichts falsch zu machen, ja, oder bloß alles so zu machen, wie es von mir erwartet wird. Weil wenn ich das nicht tue, sammle ich negative Emotionen. Ja. Und wenn wir mal bedenken, wie viel Zeit Menschen im beruflichen Kontext verbringen in ihrem Leben, was macht das in der Gänze mit einem Menschen, wenn ich gefühlte 8 Stunden jeden Tag auf Hauptachtstellung bin, in der Sorge, dass wenn ich mich nicht richtig oder nicht gewünscht verhalte, ich dann eine negative Emotion oder eine negative Konsequenz führe. Das ist für mich der völlig falsche Antrieb.
Das erzeugt Stress.
Ja, das ist das Wort, was wir umgangssprachlich dafür benutzen. Ja. Und das ist auch nachweislich so, dass Menschen, die in einem solchen Kontext agieren, tatsächlich einen höheren Cortisolwert haben als Menschen, die in einem anderen Umfeld agieren. Hm. Naja, und Cortisol ist ja etwas, was wir sammeln im Laufe der Zeit. Das baut sich ja nicht von jetzt auf gleich ab. Und wenn ich 8 Stunden am Tag Cortisol sammle und dann nicht in der Lage bin, das Cortisol in meiner Freizeit aufzubauen und das Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr, naja, das macht krank. Das ist dann genau das Phänomen, was ja mittlerweile Gott sei Dank auch beachtet wird. All diese Burnout-Szenarien, die sind aus meiner Perspektive diesen Rahmenbedingungen geschuldet. Während auf der anderen Seite, wenn wir das richtige Umfeld schaffen, mit dem richtigen Mindset, mit der richtigen Kultur, dann sammeln Menschen keine negativen Hormone, in dem Falle Cortisol, wenn es überdosiert ist, sondern sind Dopamin geladen, spüren sich selber und nehmen sich selber als erfolgreich, entscheidungsstark, selbstbestimmt wahr.
Ja.
Und warum sollen wir Menschen 8 Stunden lang mit negativen Emotionen ausstatten, wenn wir sie mit positiven Gefühlen und dadurch natürlich den Menschen dazu bewegen, besser zu werden, lieber zu arbeiten, gesund zu bleiben und all diese Themen, die dahinter hängen.
Wenn ich dir zuhöre, habe ich 2 Gedanken. Das eine ist, was können wir tun, um in die mentale Fitness zu kommen, uns gut zu fühlen, um mit Freude bei der Sache zu sein? Und das zweite ist, das ist so dieser, ein bisschen so Advocatus Diabolus, der sagt, es gibt eine Organisation, die hat einen Zweck und einen Auftrag, ja, und warum soll sie sich jetzt um die Individuen kümmern, weißt du, ist das eigentlich unser Auftrag, hallo? Diese Frage kommt mir gerade so als Provokation mal hoch.
Ja.
Und gleichzeitig höre ich, dass du wirkst ja in Unternehmen und unterstützt die mit deiner Tätigkeit, und gleichzeitig höre ich bei dir, hallo, mir ist der Mensch bei der Sache wichtig, ne?
Genau. Und dieses, was du gerade so ein bisschen provokant geäußert hast, war fast ein O-Ton, den ich da draußen auch immer wieder höre. Es ist doch nicht meine Verantwortung als Unternehmen, dafür Sorge zu tragen, dass es dem Mensch gut geht. Ich gebe ihm einen Arbeitsplatz und er hat eine Funktion, er hat eine Rolle, ein Rollenprofil, und das hat er zu erledigen. Und um sich gut zu fühlen, naja, dafür hat er doch Freizeit. Und das ist genau die falsche Denke. Das ist aus meiner Perspektive genau die falsche Denke. Und auch Unternehmen, die das tatsächlich verstanden haben, und da gibt es ja so viele Modelle, dass das Radical Agility, komplette Führung abgeschafft wird, weil ohne Stress Menschen einfach produktiver sind. Wir reden über die 4-Tage-Woche, wo genauso viel Produktivität entsteht, als in 5 Tagen, nur weil sie aufoktroyiert sind. Und alle diese Beispiele aus dem New Work und was da alles noch so hintersteckt, sind ja mittlerweile sehr valide. Und das ist das etwas, es ist so offensichtlich aus meiner Perspektive, aber Veränderungen finden halt nur mal langsam statt und träge statt. Und ich würde mir wünschen, dass wir da ein bisschen mehr Dynamik in diese Veränderung reintun. Ja. Dafür stehen wir von Elementartraining jeden Tag auf und versuchen das.
Ja.
Und tun unser Bestes, um genau ein bisschen was auf die andere Seite der Waage zu tun.
Ja, das ist das, wozu du beitragen möchtest, dass quasi Training, Kompetenzentwicklung zu einem Rahmen beiträgt, der, ich sag jetzt mal so weit, Menschen in einen positiven Modus bringt, also zum Wohlbefinden beiträgt. Aber ich habe noch eine ganz andere Frage, die direkt an dich geht. Wie geht es dir denn dann, wenn du in deinem Arbeiten in dieses Spannungsfeld gerätst, also dass du für dich merkst, hey, wenn wir mal so auf die Menschen schauen und gucken, was brauchen denn die Menschen, um in ihre Potenziale zu kommen und auch mit einem sicheren, guten Gefühl in der Organisation sind, also wenn du dazu beitragen möchtest und gleichzeitig hörst du dann solche O-Töne wie, das ist doch nicht meine Verantwortung, dass wir dafür sorgen müssen, hallo? Wie geht es dir in dem Spannungsfeld?
Ich habe tatsächlich lange daran arbeiten dürfen, um das nicht mitzunehmen.
Ja.
Und ich habe da für mich eine ganz klare Haltung entwickelt, dass ich meine Rückmeldung und meine Perspektive ganz offen mitteile. Und dann auch wirklich in einer Klarheit und dann auch in den Dialog mit denen gehe. Und am Ende des Tages daraufhin auch meine Entscheidung begründe. Und dass ich dann auch sage, du, dann bin ich nicht der Richtige. Ich kann Ihnen nur raten, als Trusted Advisor, als Sparringspartner, als Sebastian Arps, überdenken Sie das nochmal, weil meine Empfehlung ist eine andere.
Ja.
Anfangs hat mich das tatsächlich gefühlt, ja, geärgert und auch so ein bisschen traurig gemacht, weil für mich ist es so klar, und es ist natürlich auch klar, was dann emotional mit Menschen passiert, wenn es für einen selber klar ist, ist es schwierig zu verstehen, warum es für andere noch nicht so klar ist.
Ja.
Bis ich für mich gemerkt habe, dass das ja entgegen meines eigenen Ethos wäre, weil dann würde ich ja auch wieder meine Maßnahme, den Menschen, der mir gegenüber sitzt, höher setzen als der Mensch an sich. Und das ist die Entwicklung, die ich Gott sei Dank machen durfte, dass ich in solchen Situationen einfach sage, okay, du bist da, wo du bist. Nur ich aus meiner Perspektive, wir sind völlig auf Augenhöhe, können darüber diskutieren. Nur ich bin von dem überzeugt. Und wenn du dich überzeugen lässt, lass uns den Weg gemeinsam gehen. Wenn du das nicht bist, hey, dann ist das deine Entscheidung. Und dann ist das gut für dich.
Das, du meinst jetzt, wenn du im Gespräch mit den Auftraggebern bist, nicht?
Genau.
Ja. Ja, da kommt mir, also was ich verstanden habe, ist, dass du da auch deinen Prozess machen musstest, in die Klarheit zu kommen und auch die Klarheit über deinen Ethos, wofür du stehst, wie du beitragen und wirken möchtest, was deine Werte halt sind, die dir in deinem Tun wichtig sind und das dann auch klar auszudrücken, rückzumelden und dann sagen, okay, treffen wir uns hier oder sind wir unterschiedlich und welche Entscheidung treffen wir dann? Ne? Und ja, auch für dich die Klarheit, was möchte ich dann tun und was nicht?
Genau.
Und gleichzeitig habe ich gerade so gedacht, ja, und vielleicht möchten Auftraggeber diesen Weg gehen und gleichzeitig sind sie in einer Rolle, in der sie sich so unter diesem Funktionsdruck fühlen. Das ist zwar alles schön und wichtig, aber der Laden muss laufen.
Ja, genau. Was dann wieder ein Beleg ist, dass die Kultur, in der diese Person dann gerade agiert, noch nicht tatsächlich die ist, die ich mir wünschen würde, wo Menschen arbeiten. Weil Druck entsteht ja nicht aus dem Off. Ja. Druck hat ja irgendwann mal seinen Ursprung und wird weitergegeben. Und dann kommt das Druckphänomen, dass wenn ich einen gewissen Druck ausgesetzt
bin,
gegenüberstehe oder sonstiges, dass ich immer noch eine kleine Dosis draufpacke zusätzlich. Hm. Und dann wird Druck immer höher und dann entstehen druckbeladene Umstände und druckbeladene, naja, Kulturen, wo man das dann schon spürt, wenn man allein den Laden betritt.
Ja, da steht Überdruck und irgendwann explodiert es.
Genau.
Ja. Ich kann das, was du gerade sagtest, mit dem traurig gerade nachempfinden, weil ich mich da so hineinfühle und denke, oh Mann, ey. Da möchte ich nicht in dieser druckvollen Rolle stecken, weil das fühlt sich, glaube ich, nicht schön an. Das ist meine Resonanz.
Nee, tatsächlich. Wir empfinden zumindest von außen aufoktroyierten Druck, also der reaktiv auf uns einstürmt, empfinden wir mal als negativ. Wenn wir uns selber Druck machen, weil das voll das intrinsisch motiviert ist, dann fordert das ja sogar, geht es ja in Richtung Motivation und Höchstleistung. Da sind wir bei den unterschiedlichen Stressarten. Der kulturelle oder unternehmerische ist der Ist-Stress, der auf kurz oder lang krank macht. Wenn ich das aber selber will, weil es meiner Persönlichkeit oder mir entspricht, dann ist das ein Eustress. Genau. Und der beflügelt, der lässt uns weitermachen. Und obwohl es anstrengend war, haben wir am Ende das Gefühl der Genugtuung, positive Gefühle und alles, was dahinter steckt.
Ja. Wenn ich auf den Punkt zurückkomme, womit möchtest du gehört werden, dann kommt bei mir an dieses, also ja, Plädoyer ist jetzt vielleicht ein zu starkes Wort, aber vielleicht ist es ja sozusagen, Leute, lasst euch doch mal, ich lade euch ein, euch darauf einzulassen, um zu gucken, was dann passiert, wenn wir uns mit ja, letztlich könnte man ja sagen, uns Menschen in den Organisationen auseinandersetzen und zu gucken, was brauchen wir denn wirklich, und um miteinander gut zusammenzuarbeiten und uns zu organisieren.
Ja, das hast du treffend zusammengefasst. Das ist tatsächlich die Einladung. Lasst es uns doch mal probieren. Lasst uns mal mutig sein, neue Sachen auszuprobieren, den Fokus mal zu verlagern, die Waagschale zu verändern, um da mal zu schauen. Wir können ja immer noch im Nachgang drauf gucken, hat sich das in die Richtung verändert, was passiert da? Aber diese Einladung, mutig zu sein, Sachen mal anders zu machen und den Fokus mal auf jemand und jetzt den Menschen anderes zu legen als auf die Zahlen, auf die Muster, auf die Strukturen, auf die Tools, auf die Mechaniken und dann mal zu gucken, was passiert. Das ist so eine Riesenchance. Und da lade ich euch ein, an dieser Chance teilzunehmen.
Ja. Wie fühlt sich das an, wenn du das gerade so beschrieben hast?
Ja, das ist so die Motivation, die ich merke, die mich jeden Tag ja, weitermachen lässt, weil ich merke, das ist so eine große Möglichkeit und das ist so ein toller Hebel. Und ich merke, dass es das Richtige ist für mich. Ja. Dass das ich bin. Ja. In meiner DNA, in meiner Herangehensweise, in meinem Mindset. Ja. Und in dem Moment es auszusprechen, zeigt mir, was das bei mir emotional Positives bewirkt, wie sehr ich dahinter stehe und wie wichtig mir das ist.
Ja, das ist das, was dich begeistert.
Genau. Das ist meine Passion.
Ja, cool. Ja, bei mir geht so dein, ich sehe gerade, wenn ich dir bis jetzt zuhöre, diese 20 Jahre, dass du da ja auch so durchgegangen bist, wahrscheinlich auch durch die verschiedenen Phasen und auch durchs Druckgefühl und Schema F durchführen und so erleben. Und nach 20 Jahren guckst du so zurück und denkst mir, ja, und hier gibt es auch Weiterentwicklung. Wie wollen wir eigentlich Training und Kompetenzentwicklung wie gestalten und was braucht es heute und wie soll und wie, wohin? So weitermachen oder wohin kann es hingehen jetzt? Was braucht es gerade?
Genau, genau. Und das ist etwas, was ich tatsächlich, wie du sagtest, festgestellt habe. Wie beschreibe ich das? Also, dass das tatsächlich etwas ist, was von außen mitbestimmt wird. Also, was will ich damit sagen? Also, wenn wir diese Prozesse durchlaufen, die ja jeder durchläuft, ist immer die Frage, okay, wofür tue ich das jetzt? Und wir haben ja zwei Möglichkeiten. Wir können kurzfristig denken und darauf eine Entscheidung treffen. Das kann ich dann wunderbar mit Druck machen, wenn ich mal so in Richtung Vertrieb denke, ich möchte die Ziele erhöhen, ich möchte vertrieblich erfolgreicher werden, dann gebe ich einfach mehr Druck auf die Vertriebler. Dann habe ich kurzfristig einen vertrieblichen Erfolg. Wenn ich aber nicht nur kurzfristig denke, sondern mittel- oder sogar langfristig, wie viele Menschen verbrenne ich denn, wenn ich mit zu viel Druck agiere? Wie werde ich denn als Unternehmen von außen wahrgenommen? Dann stellt sich alleine schon die Frage, und die sollte dann konstruktiv und auch kritisch sein, okay, bin ich jetzt gerade in meiner Strategie auf ein kurzfristiges Ergebnis aus? Oder möchte ich mittel- und langfristig planen? Um mal so eine Idee oder so aus dem eigenen Erfahrungsschatz zu geben, als ich angefangen habe, in diesem Bereich zu arbeiten, in meiner Selbstständigkeit und Gründung eines Unternehmens, da stand ich natürlich auch unter diesem Druck. So, nehme ich den Auftrag jetzt an, mit Blick auf meine Auftragsbücher, mit Blick auf all die offenen Rechnungen, die zu bezahlen sind. Und wenn ich dann sage, ja, kurzfristig habe ich dadurch einen monetären Erfolg, nur mittelfristig fühlt sich das für mich nicht gut an. Und mittelfristig war das auch für die Menschen, die ich begleiten durfte damals, nicht das Richtige. Das heißt, auf das kurzfristige Ergebnis bezogen, Haken dran. Konto ist gefüllt, Maßnahme umgesetzt. Mittelfristig war es die falsche Entscheidung. Und das ist etwas, was bei mir immer wieder zu einem gefühlten inneren Konflikt geführt hat. Und ich glaube, das geht uns Menschen allen so. Weil kurzfristige Entscheidungen zu treffen, wo ich das kurzfristige Ergebnis sehe, das ist leicht. Aber dann mal zu prüfen, ist die kurzfristige Entscheidung auch die richtige für das mittelfristige Ergebnis, was ich habe? Und werde ich damit langfristig glücklich und zufrieden? Ja. Und dann werden wir häufig feststellen, nee.
Das ist jetzt gerade spannend. Jetzt bohre ich mal nach, ja.
Mach mal.
Also wenn du sagst, kurzfristig war es für dich erfolgreich, dann hattest du eine Strategie, mit der du kurzfristig die unangenehmen Gefühle, nämlich die Angst, oh, kann ich meine Rechnung bezahlen, lösen konntest zum Beispiel.
Ja.
Hast dann einen Auftrag gemacht, der vielleicht für dich wertebasiert, vielleicht weißt du es auch erst in der Rückbetrachtung, ne? wenig Sinn gemacht hat, obwohl es dir kurzfristig Entspannung gebracht hast. Und mittelfristig hast du dann gemerkt, jetzt fühlt es sich aber irgendwie komisch an, weil ich habe jetzt Aufträge, die ich ja gar nicht machen will, vielleicht. Und jetzt die Nachfrage, heißt das nicht, dass ich dann in dem kurzfristigen auch mal durch die unangenehmen Gefühle gehen muss, Anführungsstriche? Also durch diese Unsicherheit, um dann mittelfristig ein anderes Gefühl zu haben?
Ja, genau das ist es. Und das sind die drei Bereiche, die ich finde, die bei jeder Entscheidung berücksichtigt werden sollen. Was bedeutet das für mich kurzfristig? Welche Auswirkungen hat das mittelfristig? Und was bedeutet das langfristig? Und dann die Entscheidung zu treffen, okay, ich gehe jetzt durch diese kurzfristige Phase der Unsicherheit, um aber mittelfristig zufrieden zu sein und dann im Nachgang, es ist ja häufig so, zu merken, es war doch die richtige Entscheidung, obwohl sie schwer war. Nur das merke ich jetzt erst im Nachgang. Und das sind diese drei Epochen, die im Fokus der Entscheidungsfindung stehen sollen.
Letztlich kommen mir da zwei Modelle. Also das eine ist kein Modell, sondern eher universell. Das eine ist nach dem Motto wichtig, dringlich, ne? Indem ich dann nicht immer nur die dringlichen Dinge tue, die kurzfristigen Sache, komme ich in das Entspannte und mache die wichtigen Dinge, die mittel- und langfristig wirken.
Genau.
Und das Universelle, was ich gerade gedacht habe, ist, ich könnte mir vorstellen, dass sich dann eine gewisse Art von Nachhaltigkeit entsteht.
Genau. So, und wenn wir da nochmal anknüpfen mit diesem Gedanken, und das ist das, womit ich gehört werden möchte, wie du es ja so schön gesagt hast, oder was mein Wunsch ist, dass diese Betrachtungsweise kurz-, mittelfristig-, langfristig auf den Menschen basiert, im beruflichen Kontext mehr Beachtung finden sollte. Hm. Weil die Kurzfristigkeit ist mit einer Standardtrainingsmaßnahme wunderbar abzuhaken. Jetzt haben wir das gemacht, Training, Zeit und Selbstmanagement, ja, wunderbar, Haken dran. Ja. Nur mittelfristig, langfristig hat es keinerlei nachhaltigen Erfolg, sondern dann zu gucken, okay, was brauche ich denn jetzt wirklich? Möchte ich mittelfristig was erreichen und möchte ich langfristig ein positives Ergebnis erzielen? Und da kommt aus meiner Perspektive die Menschenorientierung. Dann ist es zwingend notwendig, sich dem Menschen zu widmen und nicht kurzfristig die Aufgaben zu erledigen oder die Ziele zu erreichen.
Ja. Da kommt mir, wenn ich dir zuhöre. Also da, meine Resonanz ist, oh, das heißt aber ganz schön, an der Organisation zu rütteln. Ne? Also was, welche Frage muss ich dann an eine Organisation stellen? Ne? Also im Sinne auf den Organisationszweck und wie wollen wir diesen Zweck erfüllen? Nicht?
Ja, genau. Und da sind wir bei Kultur.
Ja.
Was ist mein Zielbild nach innen? Was ist mein Zielbild nach außen? Was ist die Kultur, mit der wir das fördern wollen? Und dann zu gucken, okay, da wollen wir hin. Das ist unser langfristiges Ziel. Was braucht es für kurzfristige Maßnahmen, die mittelfristig wirken? Und dann gucken, ob die Mittelfristigkeit auf die Langfristigkeit einzahlt. Ja. Also das sprichwörtliche Pferd von hinten aufzäumen. Anstatt zu gucken, was möchte ich kurzfristig erreichen und dann im Nachgang festzustellen und dann nichts mehr machen zu können, welche mittelfristigen oder langfristigen Auswirkungen hat das, sondern sich zu überlegen, okay, was ist denn mein langfristiges Ziel? Ja. Und dann zu gucken und dann die kurzfristigen Entscheidungen immer wieder zu challengen, ist es die richtige. Und wenn ich über Jahrzehnte oder über Jahre in einem Unternehmen halt anders gearbeitet habe, dann, wie du es treffend zusammengefasst hast, dann mal den Mut zu haben, dem eine Chance zu geben. Mal andere Wege zu gehen, andere Prioritäten zu setzen, den Fokus auf was anderes auszurichten.
Ja, und was ich von dir höre, was bei mir ankommt, ist, dass dir in deinem Tun heute wichtig ist, nachhaltig zu wirken und Rahmenbedingungen zu haben, wo du dein Angebot umsetzt, nachhaltig wirkst und nicht nur kurzfristig irgendeine Maßnahme machst und dann gehst du und denkst du, geht eh so weiter wie vorher.
Genau, ganz genau.
Also,
und das Gefährliche ist aus meiner Perspektive gerade in dem Bereich Training, Coaching, Consulting, es halt viele gibt, und jetzt auch so ein bisschen pandemiebezogen, aber auch unabhängig davon, die es gar nicht schaffen, sich über langfristig und mittelfristig Gedanken zu machen, weil die Not, der Druck zu groß ist und deswegen diese kurzfristigen Lösungen auf dem Markt angeboten werden. Und dann haben wir dieses selbstfüllende Prophezeiung, das Angebot ist doch da, die Unternehmen machen das und dann wird der Markt generiert, dann stärkt sich der Markt. Und das ist halt so eine kleine Gefahr, die ich dabei sehe.
Das hat sich jetzt wie so eine Retorte angehört. Also ich lege so eine Petrischale dahin und da tue ich eine Nährlösung hin. Und wenn du jetzt da dich gut drum kümmerst, dann wächst der Markt, der dich am Leben hält, von alleine.
Genau.
Und das hört sich künstlich an. Ein kleiner Exkurs. Von wegen Nachhaltigkeit. Da stellt sich ja die Frage, inwiefern sind dann so Tagesseminare sinnvoll? Und bei mir ist es so, dass ich durch die Pandemie und das Online-Arbeiten eigentlich viel mehr kleinteiligere Sachen mache, 2 Stunden, maximal 3 Stunden und dann aber alle 2 Wochen, anstatt 8 Stunden am Stück in Präsenz, alle 2 Wochen 2 Stunden 4-mal. Und das erzeugt auch schon mal eine nachhaltigere oder längerfristige Beschäftigung mit einem Thema.
Ja. Und das ist genau der Ansatz, zu gucken, okay, wo will ich denn hin und was ist der richtige Weg dahin, kurz-, mittel- und langfristig? Ja. Mache ich eine hybride Form? Weil manche Themen sind in Präsenz einfach wirkungsvoller. Ja. Nur muss ich auch Thema Nachhaltigkeit und auch mal so auf den Planeten gucken, muss ich die Menschen für 2 Tage irgendwo hinfliegen, wenn ich das in der Zeit auch tatsächlich so aufteilen kann in 4x2-Stunden-Sessions mit kleinen Sachen, mit kleinen Wissensnuggets zwischendurch, um mich länger damit zu beschäftigen. Aber das in einem digitalen Raum und das sind genau die Sachen.
Ja.
Ja. Was es ist. Und da ist es halt, das Ziel bestimmt den Weg.
Ja.
Und das ist ja auch das, was in die gleiche Richtung geht, was du sagst, das auch mal zu challengen. Brauchen wir das überhaupt noch? Ist das überhaupt noch zeitgemäß? 2 Tage Präsenzveranstaltungen mit Frühstück, mit Übernachtung in irgendwelchen Hotels. Und wenn wir feststellen, ja, für dieses Thema oder für das Ziel, was wir haben, weil wir die Menschen aufgrund von jahrelanger Distanz mal wieder in eine Nähe bringen wollen, dann ist es die richtige Entscheidung. Nur wenn es darum geht, andere Ziele zu erreichen, dann darf die auch mal gechallenged werden und auch mal gesagt werden, okay, das prüfen wir jetzt mal. Was bedeutet das kurz-, mittel- und langfristig für uns? Dann sind wir wieder bei der Logik.
Dahingehend ist die Pandemie ja echt ein Geschenk, nicht?
Ja, und du merkst mich so ein bisschen zögernd, genau, nur nicht jeder hat dieses Geschenk ausgepackt.
Ja, muss ja, da sind wir wieder beim Mindset, nicht?
Ja, genau.
Seh ich die Pandemie und sehe das, oh Drama, oh Drama? Oder wo sind die 10% Geschenk in dreckiger Verpackung?
Das ist dieses Geschenk, also wurde uns, glaube ich, alle, ob wir wollten oder nicht, überreicht. Wir haben gemerkt, Digitalität funktioniert. Nur dieses Geschenk hat nicht jeder aufgepackt. Jeder hatte ihn unterm Weihnachtsbaum, dieses Päckchen, aber nicht jeder hat es aufgemacht. Oder manche haben es aufgemacht und haben gesagt, nee, gefällt mir nicht.
Ich habe im ersten Jahr Corona auch gedacht, oh, ich habe keine Lust auf die Veränderung. Vielleicht schaffe ich das ja so und dann geht es wieder weiter wie vorher. Dann ging das zweite Jahr los. Jetzt sind wir im dritten Jahr. Und letztes Jahr habe ich mich dann auch entschieden, okay, jetzt digitalisiere ich mal und investiere in Digitalisierung. Und siehe da,
Es geht.
das Geschäft fängt wieder an zu laufen, weil jetzt ist es online, die Formate sind anders, sie sind kleiner, stressfreier tatsächlich, weil weniger Reisen. Und wenn man sich dann trifft, ist es intensiver, weil zielgerichteter. Und so langsam fange ich an, boah, ist das cool, ist ja eigentlich viel besser. Das ist ja das, was du gerade auch gesagt hast, wozu du einladen willst. Lass uns doch mal über Kompetenzentwicklung in Organisationen nachdenken, was und es anders machen, ne?
Ja, genau. Lass es uns mal anders machen. Lass uns mal den Mut haben oder offen sein und einfach mal sich drauf einlassen. Und dann am Ende festzustellen, das ist ja sogar noch besser. Ist ja irre. Und
Tja.
das ist das mögliche Ergebnis. Und das ist so großartig, das immer wieder mitzuerleben. Und auch gerade so, wie du das geschildert hast, weil das ist ja der klassische Prozess, wenn wir außerhalb der Komfortzone auf einmal gefühlt gezwungenermaßen agieren, dann versuchen wir ja alles wieder um zurückzugehen, weil die Komfortzone ist ja so wunderbar und die Komfortzone hält uns ja auch mit so einem Gummiband fest, so einem Weggummiband, vielleicht als Idee so richtig starr oder sonstiges und das zieht uns immer wieder zurück. Aber wenn wir den Mut haben, auch mal da draußen zu bleiben, wow, weil die Komfortzone bleibt ja bestehen, die nimmt uns ja keiner weg. Wir können ja wieder alles das so machen, wie wir wollen. Aber vielleicht stellen wir fest, du willst gar nicht mehr. Es ist so, so viel, viel besser. Ja. Mut, das ist das Wort.
Mut. Mut zu.
Zur Lücke, nein. Nein, Mut, sich neuen Sachen zu widmen und diese auszuprobieren. Mut, die Chance zu ergreifen, etwas anderes zu machen. Mut zur Veränderung.
Ich habe gerade noch irgendwie so diesen Satz im Kopf. Könnte ja besser sein, ne? Wenn ich was Neues mache.
Könnte ja, genau.
Auf jeden Fall anders.
Auf jeden Fall anders, genau. Und anders könnte besser sein. Genau. Mache ich es nicht, bleibt alles. Genau.
Ja. Mein Bauchgefühl sagt mir, wir können es an der Stelle rund machen.
So.
Möchtest du ein Fazit ziehen? Möchtest du noch eine Essenz sagen, was dir wichtig ist?
Ich habe einen Appell, der eher ein Wunsch ist. Und diesen Wunsch in einer appellierenden Form und Weise, das wäre mir eine Herzensangelegenheit, das nochmal klar zu machen. Wir Menschen haben die Möglichkeit, mutig zu sein. Das ist nichts, was keiner von uns hat. Und ich glaube, es ist an der Zeit, diese Eigenschaft, diesen Mut, und das ist mein Wunsch, jetzt mal wieder in den Vordergrund zu stellen und auch einfach mal Sachen auszuprobieren, ohne zu wissen und ohne vielleicht noch nicht erlebt zu haben, was es bewirkt. Und das wünsche ich mir, dass wir diesen Mut und auch gerade in dem Bereich, wo wir tätig sind, aber auch in allen anderen Bereichen, mal wirklich angehen, um etwas zu verändern. Und wir erleben das gesellschaftlich, wie wichtig es ist, diesen Mut zu haben, Sachen zu verändern. Und wenn wir es nicht tun, was dann passiert? Ich glaube, die Signale außen sind so klar wahrnehmbar. Und aus meiner Perspektive ist das auch eine unternehmerische Verantwortung, Menschen zu zeigen, ey, auch wir sind mutig, damit ihr mutig seid. Also lasst uns mutig sein, um neue Sachen auszuprobieren, um vielleicht noch etwas viel Besseres zu haben, als wir in der Vergangenheit erlebt haben oder was wir glauben, was doch schon gut ist.
Ja, Sebastian, dann danke ich dir, dass du dich mit dem gezeigt hast, was dir wichtig ist.
Vielen lieben Dank, Sebastian.
Das war Episode 23. Menschenwürdig arbeiten. Wenn dir der Podcast gefällt, dann folge und bewerte ihn. Und teile ihn mit deinen Freunden in den sozialen Medien. Wenn du mit etwas gehört werden möchtest oder mir ein Feedback geben magst, dann freue ich mich, wenn du mir schreibst an podcast@empathieschenker.de. In diesem Sinne, bis in 2 Wochen.